Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen.
Willkommen zurück, Karls Zukunft der Woche. Uns geht es ja hier um Zukunft und um Transformation, um die Frage dessen, was erwarten wir eigentlich in Zukunft und was wollen wir eigentlich? Was halten wir eigentlich für eine attraktive Zukunft? Und wenn wir das denn mal wissen oder zumindest irgendwie vorläufig für uns in der Diskussion herausgearbeitet haben, dann stellt sich ja logischerweise immer die Transformationsfrage als nächstes. Und wenn denn das so ist, wie kommen wir denn dahin? Ich habe das hier schon ein ums andere Mal gesagt. Ich glaube, wir reden viel zu wenig über diese Dinge. Kleiner Antrieb, diesen Podcast zu machen, und ich freue mich über jeden, über jede, der, die das hört, weitergibt, sich daran beteiligt und sein Feedback gibt. Alles das treibt diesen Dialog voran und das finde ich alles ganz großartig. In manchen Fällen ist es sehr einfach zu überlegen, soll ich diesen Menschen eigentlich in diesen Podcast einladen oder nicht? Heute haben wir so einen ganz einfachen Fall. Ruth ist hier, wie schön, grüße dich.
Hallo.
Ruth von Heusinger ist Gründerin eines Unternehmens, das nennt sich For Tomorrow. Wie könntest du nicht in diesem Podcast sein? Warum warst du nicht längst schon hier in diesem Podcast? Gebe zu, ich habe dich einfach noch nicht gefragt. Aber jetzt bist du hier. Wie schön. Du hast For Tomorrow gegründet. Und For Tomorrow macht etwas, was ich in seiner, entschuldige, wenn ich es von außen so sage, in seiner Schlichtheit geradezu brillant finde. Ihr kauft CO2-Emissionszertifikate und legt sie in die Ecke. Ist das im Prinzip richtig beschrieben?
Genau, ja. Und treiben dadurch die Transformation voran.
Genau. Und wie das alles funktioniert, das wollen wir bereden. Und nebenbei macht ihr auch noch Baumpflanzungen. Auch das will nicht vergessen sein, sondern auch das wollen wir bereden. Wenn wir jetzt also über Klimafragen und CO2 und Emissionen und Rechte und Handel und all diese Dinge reden, ich ahne, es hilft mir und möglicherweise den Menschen, die uns hören, wenn wir noch einmal kurz die Basics durchgehen. Also es gibt so etwas wie Verschmutzungsrechte. Die muss ich kaufen, wenn ich verschmutzen will.
Genau, das ist ein europäisches System. Das hat die EU schon in 2005 gestartet, dass wirklich alle großen CO2-Emittenten, also Treibhausgasemittenten, da sind auch die anderen Treibhausgase mit drin, dass die eben für ihren Ausstoß, für jede Tonne, die sie in die Luft pusten, ein Verschmutzungsrecht kaufen müssen. Und diese Verschmutzungsrechte werden von der EU versteigert. Ich nenne die immer Emissionsrechte. Ich sage auch nicht Emissionszertifikate, weil das oft durcheinander kommt mit diesen anderen CO2-Zertifikaten. Sondern es ist wirklich, man kauft sich das Recht, diese Tonne in die Luft pusten zu dürfen. Und die Anzahl der Rechte ist beschränkt. So hat die EU eben festgelegt, wie viele Tonnen überhaupt noch in die Luft gehen können. Und auch nur die EU verkauft diese Rechte. Also die können nicht von irgendwem anders erzeugt werden, sondern die kommen halt nur von der EU in den Markt. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Und das Schöne ist, dass dieses System nach und nach immer weiter verbessert wurde. Es kommen jetzt immer neue Sektoren noch mit dazu. Und es funktioniert. Das sieht man jetzt eben auch schon dadurch, dass es das so lange gibt.
Ja.
Und große Sicherheit.
Ich meine, wenn ich in mein Auto steige und sinnlos durch die Gegend fahre und damit jede Menge CO2 in die Luft puste, brauche ich das nicht? Wer muss solche Verschmutzungsrechte kaufen?
Genau, der Autoverkehr ist noch nicht mit dabei, der wird aber auch mit reinkommen. Ab 2027 ist das jetzt geplant. Im Moment sind die Energieversorger mit dabei, also Kohlekraftwerke, Gaskraftwerke. Die Kohlekraftwerke sind auch die größten Verschmutzer wirklich in der EU. Das sind die größten CO2-Ausstoßer.
Wenig überraschend.
Dann sind die Industrieanlagen da drin, so Stahlproduktion, Zement, Beton. Dann ist auch der innereuropäische Flugverkehr mit drin, ganz, ganz wichtig. Und jetzt ganz neu ist auch die Schifffahrt mit drin. Und die Schifffahrt muss wirklich für die gesamte Route sich Emissionsrechte kaufen. Also wenn das irgendwo in Asien losgefahren ist, das Schiff, und dann hier in Europa ankommt im Hafen, muss es wirklich für die gesamte Route, für den CO2-Ausstoß auf dieser Route eben diese Emissionsrechte kaufen.
Was passiert, wenn ich das nicht tue? Kommt dann die CO2-Polizei?
Ja, so ungefähr kann man sich das vorstellen. Also ganz konkret ist es so, dass diese Unternehmen, die verpflichtend an diesem System teilnehmen müssen, müssen einmal pro Jahr ihren CO2-Ausstoß reporten. Das ist eben ein ganz normales Reporting. Und das wird dann auch überprüft vom TÜV. Und dann müssen Sie für diesen CO2-Ausstoß eben die Menge an Emissionsrechten einreichen. Haben Sie die nicht, müssen Sie 100 Euro Strafe zahlen pro Emissionsrecht, was Sie nicht haben, und müssen diese Emissionsrechte nachträglich noch einreichen. Tun Sie das auch nicht, verlieren Sie einfach Ihre Betreiberkonzession. Also dann werden Sie wirklich abgeschaltet.
Okay. Also ohne geht's nicht. Was ich ja charmant finde, du hast es eben so nebenbei gesagt, die Menge ist endlich. Ja. Das heißt, wir haben tatsächlich einen Konsens darüber, wie viel CO2 aus der Europäischen Union noch in die Atmosphäre gepustet werden wird.
Ja. Und ich muss gleich dazu sagen, das ist sehr gut mit dieser endlichen Menge, aber für das 1,5-Grad-Limit ist diese Menge eben noch zu hoch angesetzt. Das wird auch immer wieder kritisiert. Und das ist auch gerade der Punkt, warum wir da jetzt reingehen und eben dieses System noch ein bisschen nutzen und eben 1,5-Grad konform machen.
Wo kämen wir raus, wenn einfach alles genutzt werden würde, was die EU sich selber zugesteht? Kann man das sagen?
Das ist eine interessante Frage. Also im Moment tatsächlich kann man das noch nicht genau beantworten, weil es noch nicht ganz genau bis zum Ende festgesetzt ist. So wie es jetzt designt ist, ist es einfach so, dass man halt viel in die Zukunft verlagert. Also es könnte sogar auch von der EU noch 1,5 Grad konform, denke ich nicht mehr. Das müsste ich nochmal genau nachschauen. Aber selbst fürs 2-Grad-Ziel ist es so, dass eben sehr viel stärker in der Zukunft reduziert werden muss als jetzt. Also das ist so zum Beispiel am Anfang wurden einfach so viele Emissionsrechte ausgegeben, dass die Unternehmen so Business as usual weitermachen konnten. Also weiter so viel CO2 ausstoßen konnten wie bisher. Sie mussten noch nicht senken, sie konnten auch nicht erhöhen, weil dafür gab es dann nicht genug Emissionsrechte, aber sie konnten erstmal so weitermachen wie bisher. Und wir müssen ja eigentlich auf die Null runterkommen. Und dann hat die EU nach und nach die Mengen so ein bisschen abgesenkt und jetzt noch mal ein bisschen schärfer, aber es wird halt immer weiter in die Zukunft verlagert. Und laut der jetzigen Planung sieht es so aus, dass wirklich ab 2040 keine neuen Emissionsrechte mehr in den Markt kommen. Aber das ist alles noch nicht so ganz sicher. Mhm. Und was im Moment wirklich das Problem ist, ist, dass einfach jetzt so ein bisschen was gemacht wird, aber noch nicht so viel, wie man eigentlich machen müsste, wenn man es über den Zeitraum gleich verteilt. Und das ist halt das Problem, dass dann immer der große Batzen sozusagen, so wie wenn man Schulden hat. Ne? Ich baue jetzt dann so ein bisschen Schulden ab und verlage halt den großen Schuldenabbau in die Zukunft. Und das ist halt das, was im Moment noch falsch läuft, weil wir müssen eigentlich jetzt eher ganz viel machen. Also es wäre besser, ne? wie bei jedem Ziel, was man erreichen will. Da ist es gut, so stark wie möglich erstmal in die richtige Richtung zu gehen und das zu tun für die Zielerreichung, sodass man später nicht so viel machen muss. Ne? Dieses, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Und bei der EU wird halt viel auf morgen verschoben, so wie wir das ja,
ja, und auch bei den Länderklimazielen sieht. Wir haben ja oft diesen Effekt, dass die ersten Schritte auch sachlich so viel leichter sind. Ne? Da machst du die Dinge, die naheliegend sind, und nach hinten raus wird es ja auch sachlich komplizierter.
Ja, und es gibt noch einige Dinge, die wir einfach schnell umsetzen könnten.
Kohlekraftwerke abschalten. Aber ich muss noch zum System fragen. Wenn ich jetzt Industrieunternehmen wäre und würde denken, naja, so ist die Situation, dann würde ich doch jetzt so viele dieser Verschmutzungsrechte kaufen, wie es nur eben geht. Im Zweifel werden sie knapper und teurer. Also kaufe ich mir doch jetzt schon welche, die ich in 10 Jahren nutzen will.
Das machen die Unternehmen tatsächlich auch. Also die Kohlekraftwerke, die hedgen alle im Voraus. Und das Interessante, was man dann sieht, ist, dass wenn dann die Emissionsrechte wirklich sehr, sehr teuer werden, also sehr stark im Preis steigen, und die haben die schon im Voraus eingekauft für die Produktion und sie merken dann, ich kann ja viel mehr verdienen, wenn ich jetzt diese Emissionsrechte wieder verkaufe, anstatt mein Kraftwerk laufen zu lassen und die Emissionsrechte zu verbrauchen, dann machen die das, ne? Dann verdienen die darüber Geld. Das wurde auch dann wieder stark kritisiert. Aber so ist das System nun mal. Ne? Das ist ja auch gerade der Reiz an diesem System, dass eben einfach ein Preis auf CO2 ist und die Unternehmen dann anfangen zu überlegen, emittiere ich das CO2 und bezahle diesen Preis oder stelle ich halt meine Prozesse um, stelle ich mein Kohlekraftwerk um. Es gibt dieses eine Beispiel, was ich auch oft verwende von einem Kohlekraftwerk von Vattenfall, die das wirklich umgebaut haben, was jetzt Teil des Wasserstoffhubs wird in Hamburg, weil die einfach gesehen haben, es ist profitabler. Und das sind genau diese Transformationen, die wir eben beschleunigen können, wenn wir dieses Emissionshandelssystem nutzen. Das ist einfach für
Und das ist nur deswegen profitabler anders, weil es diesen Faktor Verschmutzungsrechte gibt.
Genau, weil der einen Preis hat. Ja. Und man das dann eben kalkulieren kann.
Ja. Es ist ja auch so naheliegend, nicht? Also ich meine, wir wissen seit langem, dass das, was wir mit unserer Umwelt, mit der Atmosphäre, mit der Biodiversität etc. tun, wirklich ernsthafte Schäden sind.
Ja.
Aber solange sie eben nicht in den Kalkulationen unserer Unternehmen als Faktor auftreten, wird es irgendwie entweder verschoben oder muss der Staat sich kümmern oder müssen irgendwelche Ehrenamtlichen sich kümmern oder was auch immer.
Ja.
Und es gehört doch eigentlich in die Bilanz. Das ist doch der Kerngedanke, oder?
Ja, genau. Es gehört wirklich in die Bilanz. Und es ist immer noch so, dass diese Emissionsrechte sind immer noch günstiger als dieses Social Cost of Carbon, also als die Kosten, die eine Tonne, die einfach so in die Luft gepustet wird an CO2, verursachen würde an Schäden durch die Klimaveränderung, die dadurch verursacht wird. Mhm. Also wenn man sich zum Beispiel mal die Ahrtal-Kosten anschaut, das sind ja alles Ereignisse, die durch den Klimawandel wahrscheinlicher werden und öfter vorkommen. Und diese Schäden kann man eben berechnen. Und deswegen ist dieses Emissionshandelssystem auch einfach sehr fair, weil eben der, der wirklich für diese Schäden verantwortlich ist, dafür auch zahlen muss dann und nicht die Gesamtgesellschaft.
Ja. Wenn du sagst, das kann man berechnen, gib uns mal eine Vorstellung davon, über welche Summen wir reden. Also es ist ja immer bezogen auf eine Tonne Treibhausgas, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ja.
Mhm. Was kostet sowas heute? Was müsste es kosten? Und wohin wird der Preis steigen?
Ja, also der Preis hängt ein bisschen davon ab, wie viele Generationen man noch mit einberechnet, also wo man quasi abschneidet natürlich. Mhm. Aber das Umweltbundesamt zum Beispiel beziffert diesen Preis bereits auf über 200 Euro pro Tonne. Also deutlich höher als alle CO2-Preise, die wir jetzt, sei es eine Steuer, wir haben ja auch noch eine Steuer auf CO2, die ist deutlich niedriger, die ist auch noch niedriger als der Emissionsrechtepreis. Ja, und auch der Emissionsrechtepreis ist noch deutlich niedriger.
Also 200 müssten wir zahlen?
Wenn wir einfach die Tonne in die Luft pusten und nichts tun. Das sind dann die Kosten, die auf uns zukommen. Also über 200 Euro pro Tonne. Den genauen Wert müsste ich nochmal nachschauen.
Naja, früher war der noch mir ging es um die Größenordnung. Bedeutet ja, eigentlich müssten wir das Verschmutzungsrecht noch deutlich teurer verkaufen. Denn das, was du gerade beschrieben hast, ist ja nur die Konsequenz. Also dann würde ein Unternehmen das in den Topf werfen, was wir hinterher sowieso brauchen, um die Schäden wieder zu beheben. Stichwort Ahrtal, um das alles wieder irgendwie aufzuräumen, aufzubauen etc. Und schrecklich genug, dass man dann Menschen und Gesundheit und alles auch irgendwie in Geld rechnen muss.
Ja.
Aber so geht das Spiel.
Mhm.
Und eigentlich müssten wir ja den Preis, sagen wir mal, dann auf 400 setzen, um zu sagen, und jetzt hast du den wirklichen Anreiz dafür zu sorgen, nicht nur, dass es ausgeglichen ist, sondern dass es auch tatsächlich nicht passiert.
Ja, mhm. Ja, genau.
So.
Und das würden wir halt hinkriegen, wenn die Menge noch knapper wäre.
Und jetzt kommt ihr ins Spiel.
Genau. Weil, also ich habe früher mal selbst, schon 10 Jahre her, da habe ich selber im Emissionshandel gearbeitet und halt einfach im Trading und habe da eben die Industrie beraten, wie die ihr Portfolio optimieren können. Und so. Und noch auf der anderen Seite habe den Markt sehr gut kennengelernt und dachte dann, dass es eigentlich schade ist, dass nicht Privatleute diesen Markt nutzen können für den Klimaschutz. Weil ich ja als Privatperson habe ich ja keinen Einfluss auf den Stahl, mit dem die Gebäude gebaut wurden, die ich nutze. Aber in gewisser Weise trage ich halt schon eine Verantwortung auch dafür. Und ich möchte ja auch gerne, dass das halt nicht mit einer Umweltverschmutzung zusammenhängt, das, was ich nutze. Und dafür habe ich dann Fortomore gegründet, eine gemeinnützige Organisation. Und Menschen und Organisationen jetzt auch können an uns spenden und wir nehmen dann diese Spende und gehen einfach in den Emissionsrechtehandel rein und kaufen diese Emissionsrechte raus und legen die ungenutzt still. Und das hat die EU damals auch schon so eingebaut, dass das wirklich auch rechtlich alles in Ordnung ist, dass man das machen kann, dass man eben einfach als Privatmensch oder als Organisation einfach auch diese Rechte kaufen kann und rausnehmen kann und so die Gesamtmenge verringern kann. Und jedes Recht, was wir rausnehmen, hat halt sofort den Effekt, dass diese Tonne CO2 jetzt nicht mehr ausgestoßen werden darf. Also mit jedem Recht, was wir rausnehmen, verringern wir wirklich den CO2-Ausstoß der EU um eine Tonne. Wir wissen nicht genau, wer dann diese Tonne nicht mehr ausstößt, weil das entscheidet halt das System, das ist ein freier Markt. Aber wir wissen, dass diese Tonne nicht mehr ausgestoßen wird. Und das ist eben ganz, ganz wichtig. Und was wir auch wissen, ist, dass wir eben langfristig die Transformation vorantreiben. Weil eben je knapper die Mengen werden, desto stärker steigt der Preis und desto stärker haben die Unternehmen Anreiz zu transformieren. Und das Geld, was wir dafür ausgeben, also diese Spendengelder, die sind auch nicht verloren. Die erhält wieder die Regierung, weil die Regierung eben diese Emissionsrechte versteigert. Und die Regierung sind verpflichtet, dieses Geld wieder für den Klimaschutz einzusetzen. Mhm. Also sei es Förderung von neuen Innovationen, sei es das Klimageld, was ja auch ganz, ganz wichtig ist, um diese soziale Gerechtigkeitskomponente auch ordentlich mit reinzubekommen. Dafür werden diese Gelder dann wieder verwendet. Also es ist echt...
Im Grunde ja werden sie dann ja quasi verdoppelt, weil zweimal genutzt.
Ja, man hat einen doppelten Effekt. Ja.
Interessant.
Und man kriegt noch was von der Steuer zurück, weil man das natürlich als Spende von der Steuer absetzen kann. Was ich auch nur fair finde, weil eigentlich sollte die Politik sich ja darum kümmern, dass irgendwie... Das ist 1,5.
Naja, ja, zu dem Punkt wollte ich später kommen. Also ich meine, da springen jetzt Menschen wie du und Menschen, die euch spenden, ein an eine Stelle, wo man eigentlich sagen würde, ja, Herrgott, verhandelt halt das Paket anders, schnürt es halt kleiner, dann ist das nicht nötig.
Ja, also so wäre es in einer idealen Welt. Ne? Da hätten wir das Problem gar nicht, weil die Politik das ordentlich gelöst hätte. Und da müssten wir uns gar nicht darum kümmern. Aber... wie wir halt sehen, leben wir nicht in einer idealen Welt, sondern müssen uns wirklich selber drum kümmern, weil es geht ja um unsere aller Lebensgrundlage. Und da ist es einfach Zeit, dass wir alle aktiv werden, soweit es uns möglich ist.
Ja. Wie macht ihr das denn? Nein, ich frage eine andere Frage vorher. Wenn du das Menschen erzählst und sagst, so und so machen wir das, wie schwer ist es, Menschen dafür zu gewinnen, dir dafür Geld zu geben?
Das ist ganz unterschiedlich. Also manche sind total begeistert und spenden wirklich direkt und auch wirklich große Summen. Also da ist es so, die haben nur auf sowas gewartet, weil es halt wirklich auch setzt den Hebel wirklich ganz oben an. Also man kriegt ja wirklich auch alle großen Verschmutzer damit, auch die, die sich überhaupt nicht um Klimaschutz kümmern. Und dann gibt's so die Zweifler und Kritiker, wo man so merkt, die haben irgendwie noch eine Hürde. Und da finde ich es manchmal so ein bisschen interessant, die Hürden rauszubekommen. Das ist zum einen natürlich, man muss ja was spenden, ne? Da muss man natürlich eigenes Geld abgeben, das ist immer schwierig und man bekommt halt auch nicht direkt irgendwie was zurück, was man anfassen kann oder so. Nicht, wenn ich mir jetzt irgendwie, es gibt ja alle möglichen Sachen, die man so macht, sich irgendwie so eine Duftkerze für 50 Euro kaufen fürs Wohlbefinden oder so, aber da hat man dann nachher was man wirklich in die Hand nehmen kann, das ist bei uns natürlich nicht so. Und also das ist eine Hürde, die wir merken. Wir haben zum Beispiel so eine Kooperation, wo man einfach, wenn man ein E-Auto fährt, kriegt man jetzt so eine TAG-Quote, die man auch verkaufen kann. Und wir haben eine Kooperation, wo man einfach diese TAG-Quote dann spendet an uns, sodass wir dann mit dem Geld, was von dem Mineralölkonzern kommt, halt auch wieder hinten um die Emissionsrechte wegkaufen kann. Das machen sehr, sehr viel mehr Menschen. Also das geht sehr viel leichter, weil das ist halt was man psychologisch noch nicht hat. Und dann, das spendet man dann irgendwie leichter weg. So das selbstverdiente Geld, das ist, glaube ich, immer ein bisschen schwieriger wegzuspenden. Und dann kommen so alle möglichen Ausflüchte, sowas wie, ach, ich kann ja eh nichts tun als Einzelperson. Ne? Das kommt leider noch sehr oft, wo ich halt auch immer denke, wir gehen doch auch alle wählen, obwohl ich weiß, dass meine eine Stimme nicht den, also vielleicht gibt es ja sogar den Ausschlag, aber das ist nur in der Gesamtheit eine wirklich große Wirkung hat. Und genauso ist es halt bei Klimaschutz auch. Ne? Wenn jeder seinen Teil tut, dann kriegen wir es hin. Aber das sind dann immer so Ausflüchte, die dann vorgeschoben werden. Oder halt dann so der Zweifel, so ach, ich weiß nicht richtig, ob das wirklich funktioniert. Und wer weiß, vielleicht betrügen da die Unternehmen doch und so. Und dann kommen immer so alle möglichen Sachen oder die Industrie wandert nach China ab und dann wird dort das hier CO2 ausgestoßen, ist auch nicht mehr möglich, weil die EU hat jetzt so einen CO2-Grenzsteuersatz eingeführt. Genau, aber da kommen wir schon so auf sehr viele Hürden und das ist auch immer ganz interessant. Und dann gibt es natürlich auch die wirklich noch dann am menschengemachten Klimawandel zweifeln. Und das finde ich schon immer,
ja.
Da fällt es mir schon sehr schwer. Aber ja, auch mit denen unterhalte ich mich ab und zu mal, weil ich das halt auch immer einfach interessant finde. Ne? Und das ist natürlich auch, ich kann das schon verstehen, dass man das gerne verdrängen möchte, weil so geht es mir manchmal auch, wenn ich die Nachrichten höre und auch gerade, ich bin ja Physikerin, einfach den Wissenschaftler, Wissenschaftlerin, wenn man denen zuhört.
Da kann einem ganz anders werden.
Wie kann das sein, dass wir noch nicht mehr tun? Dass wir immer noch so tun, als ob es irgendwie alles in Ordnung wäre. Und so, uns um so viele andere Sachen kümmern, die eigentlich nebensächlich sind, weil das der Antonio Guterres wiederholt das ja auch immer wieder, dass es wirklich eine existenzielle Krise ist für die Menschheit. Also wirklich existenzbedrohend.
Ja, ich finde immer, es geht ja schon beim Wording los. Also auch die Verdrängung geht da schon los. Als ich irgendwie heranwuchs und anfing, mich mit solchen Themen zu beschäftigen, da war Umweltschutz ein großes Thema. Und im Grunde hat sich so ein Gedanke bis heute gehalten. Das Problem ist ja nur, es geht der Umwelt, ist das doch völlig Schnuppe. Mhm. Dem Klima an sich ist das auch völlig Schnuppe, ob wir das schützen oder nicht. Es geht auch um uns in dem ganzen Spiel.
Ja, genau.
Es geht um unsere Zivilisation, es geht um unsere Lebensbedingungen. Ja. Wir können hier die Temperatur der Atmosphäre um verschiedenste Grad anheizen. Ja, und dann werden halt viele sterben und dann, also viele, viele Spezies, dann werden sich neue rausbilden, natürlich, aber halt wir nicht mehr.
Ja, genau, weil wir sind, das ist so ein komplexes System und wir sind darauf angewiesen, dass dieses System funktioniert. Also die Menschheit hat sich ja entwickelt in einer Phase, wo das Klima sehr stabil war, wo eben Landwirtschaft möglich war überhaupt.
Ja.
Und da katapultieren wir uns gerade raus aus dieser Phase. Und das ist, das ist schon.
Im Grunde, ich finde das ganz lehrreich. Also wir haben ja verschiedene Ebenen. Du hast die Ebene der Wissenschaft angesprochen. Wir wissen ganz viel. Daraus könnte man ableiten, was man alles tun müsste. Mhm. Wir haben auf der anderen Seite eine psychologische Ebene von Verdrängung. Das ist unangenehm. Das ist unsicheres Terrain. Das ist, man will auch nicht jedem Elefanten ins Auge schauen, der da in der Ecke vom Raum steht. Mhm. Und gleichzeitig oft denke ich, wenn man es mal schafft, jenseits von Appellen und allem, wenn man es mal schafft, behördliche Vorgänge zu nutzen und in solche Prozesse mit einzubringen, ja, dann läuft's halt. Vielleicht langsam, aber dann stellen wir sicher mit all den Dingen, die wir so erfunden haben und über die wir ja oft fluchen und streiten und so, aber dann passiert es halt. Ist das hier nicht auch im Grunde so ein Anwendungsfall? So, wenn eine Behörde das ausgibt, dann.
Das sehe ich auch als großen Teil der Lösung, dass man einfach, dass sich diese Klimawandelkosten nicht mehr externalisieren lassen. Also, dass wirklich die das verursachen, auch dafür zahlen müssen und dass das in die Businessmodelle reingeht, weil dann lohnen sich halt diese ganzen klimaschädlichen Businessmodelle sehr schnell nicht mehr und dann ändern die sich und die Technologien sind ja schon da. Also, was man dazu sagen muss, wir haben für ein paar Sachen noch keine grüne Lösung. Flugverkehr zum Beispiel, der muss einfach massiv abnehmen. Und das wird auch, also wenn man es mit einpreist, dann wird es eh so teuer, das Fliegen, dass das halt eher wieder so wird wie irgendwie in den 50er Jahren, wo sich halt nur wenige Fliegen leisten konnten. Das ist leider so. Aber wir kriegen dann halt die richtigen Sachen. Und vieles wird auch billiger. Das wird ja oft übersehen. Ne? Also sowas wie erneuerbare Energien. Das ist die billigste Form, Energie zu produzieren. Und gerade wenn wir den Strom dann auch noch nutzen für die Mobilität zum Beispiel, dann haben wir so viele tolle Nebeneffekte, dass wir zum Beispiel eine viel bessere Luftqualität haben, die ja auch jetzt schon viele Todesfälle verursacht. Und da können wir einfach so viel gewinnen. Und das ist auch so das, was mir wirklich immer Hoffnung macht, dass viele Sachen, die für den Klimaschutz gut sind, sind auch für uns Menschen gut. Auch gerade was Ernährung zum Beispiel angeht, dass wir eben nicht mehr jeden Tag Massen an Fleisch essen. Das ist auch für uns viel gesünder und für die Umwelt. Und das ist halt ganz schön, da haben wir viele Win-Win-Sachen.
Wenn ihr das macht, bekommt ihr eigentlich dann so einen Stapel gestempelte Papiere? Oder ich meine, wie stelle ich mir so ein Verschmutzungsrecht vor? Oder ist das irgendwie das ein Blockchain-Code oder was ist das?
Das ist ein Unionsregisterkonto, so heißt das. Kann man sich vorstellen wie ein Bankkonto. Und da gibt es auch nichts Physisches. Das läuft wirklich komplett nur online. Die werden dann hin und her transformiert oder man kann die dann eben löschen oder einreichen darüber. Und die stehen da einfach drauf, die Dinger, also die Anzahl davon. Wir haben jetzt über 18.000 Emissionsrechte rausgenommen, dank der Spenden, die bei uns eingegangen sind. Und das sind dann eben diese 18.000 Tonnen. Und wir wissen, dass die nicht mehr in die Luft gehen können. Da teilen wir auch jeden Monat einen Kontoauszug mit allen Abonnenten, Abonnentinnen, um das halt ein bisschen sichtbarer zu machen, wie viel wir schon erreicht haben.
Ja, man muss es ja wahrscheinlich ein bisschen sichtbar machen. Entschuldige die dumme Frage, ist jetzt 18.000 Tonnen viel oder wenig?
Es ist immer relativ, ne? Also ich hatte damals, als ich For Tomorrow gegründet habe, nie gedacht, dass wir das mal erreichen. Also weil die Tonne lag, also ein Emissionsrecht lag schon mal bei 100 Euro. Das war so der höchste Preis, den es bis dahin gab. Und dann kann man sich ausrechnen, wie viel 18.000 Tonnen sind. Das ist wirklich ein großer Geldwert. Und das finde ich einfach total faszinierend, dass wir das schon gemeinsam geschafft haben, so viel da rauszunehmen. Im Vergleich zu dem Ausstoß von einem Kohlekraftwerk ist es immer noch relativ wenig. Also wir rechnen das immer um. So ein kleines Kohlekraftwerk, das müsste jetzt ein bisschen über 16 Tage abgeschaltet werden. Also wenn wir das halt wirklich, wenn wir diese ganzen Emissionsrechte genau einem kleinen Kohlekraftwerk wegkaufen könnten, dann würden wir das zwingen, 16 Tage stillzustehen. Das ist so ein bisschen das Äquivalent dazu. Oder man kann es umrechnen, der durchschnittliche CO2-Ausstoß von einem Menschen, der in Deutschland lebt, der liegt so bei 9 Tonnen.
Pro Jahr.
Pro Jahr, genau. Mhm. Also wäre das jetzt der CO2-Ausstoß von 2000 Menschen.
Mhm. Wäre ja im Grunde auch ein Anwendungsfall für das, was sie tut, dass ich sagen könnte, okay, 9 Tonnen im Jahr, das möchte ich gerne.
Genau, das ist auch das Standard-Abo.
Ich auch drauf gekommen, wie schön. Aber also um das einmal auszusprechen, ne, das möchte ich irgendwie gerne nicht ausgleichen, indem ich irgendwie spende, dass irgendwo im globalen Süden irgendwas passiert, sondern ganz handfest, ich will, dass das rausgenommen wird.
Mhm. Ja, und das Schöne ist auch, wenn man das halt hier macht in Europa, dann sorgt man langfristig auch dafür, dass eben der eigene CO2-Fußabdruck runtergeht. Weil diese 9 Tonnen, das ist einfach nur der Gesamtausstoß von Deutschland geteilt durch alle Einwohner. Also da sind zum Beispiel die Unternehmen gar nicht, also da wird es halt so gerechnet, dass wir ja die Nutznießer von den Erzeugnissen der Unternehmen sind und dann wird halt alles auf die Einwohner umgerechnet. Und das kriegen wir halt auch runter, wenn wir den CO2-Ausstoß der Unternehmen runterkriegen.
So, 16 Tage mittelkleines Kohlekraftwerk stilllegen, super Sache. Ich würde mir eher 160 Tage bei 10 Kraftwerken wünschen oder bei 100.
Ich mir auch.
Also wie macht man diese Idee jetzt noch viel größer? Oder ich könnte etwas abstrakter formulieren, wie bewegen wir Menschen?
Mhm.
Ja. Hast du eine Antwort?
Also wir gehen einfach so stark wie möglich raus. Deswegen auch hier bin ich so froh, mit dir zu sprechen, weil da erreichen wir nochmal wieder ganz viele neue Menschen. Und was uns wirklich sehr stark auch geholfen hat in der Vergangenheit, ist, wenn Menschen uns empfohlen haben.
Mhm.
Weil es natürlich immer noch ein Ding ist, was sehr viel mit Vertrauen auch zu tun hat, ne? Dass wir auch wirklich die Spendengelder so verwenden, wie wir es zusagen. Da hat uns jetzt geholfen, dass wir letztes Jahr haben wir das Fineo-Wirk-Siegel bekommen. Da wurden wir echt einmal durchleuchtet über mehrere Monate. Das hat jetzt wirklich auch nochmal sehr geholfen beim Wachstum. Und wir haben jetzt ein ambitioniertes Wachstumsziel wieder für dieses Jahr. Wir haben im letzten Jahr die 1 Million Spendenumsatzmarke geknackt und streben jetzt an, dieses Jahr 2 Millionen zu schaffen, weil einfach es muss wachsen, ne? Wenn wir die Klimakrise, also wenn wir da einen großen Beitrag zu leisten wollen, dass wir die rechtzeitig stoppen und je eher, desto besser. Genau. Aber es bleibt weiter schwierig. Also das ist einfach, wir haben halt nicht die großen Marketingbudgets, die irgendwie die fossilen Energien haben. Das merkt man auch immer wieder. Die sind super da drin, Zweifel zu streuen. Das ist was das ganz stark hindert. Weil, wie eben schon gesagt, ne, psychologisch ist es schwierig, eben eigenes Geld abzugeben. Und sobald man halt irgendwas hat, woran man zweifeln kann, dann zweifelt man lieber erstmal, anstatt ins Handeln zu kommen. Und da sind die Fossilen halt ganz gut drin, das zu streuen. Und da müssen wir auch immer wieder gegen arbeiten und immer wieder sagen, dass jede einzelne von uns kann was bewegen, kann einen Beitrag leisten, wirklich einen wirkungsvollen Beitrag. Aber es ist eben nicht for free. Ne? Man muss wirklich auch reingehen und was tun und entweder spenden oder halt eigenes Leben so weit wie möglich umstellen. Aber es bringt auch was. Das ist das ganz, ganz Wichtige. Also das ist halt das, was oft die Fossilen dann, wo die so ein bisschen gegenstehen. Weil die wollen natürlich nicht, dass die Leute umstellen oder dass der CO2-Preis teurer wird oder so, weil dann funktioniert halt deren Businessmodell nicht mehr. Aber das ist schon.
Ja, und ich finde, es ist ja ganz tricky. Einerseits erleben wir, wie die fossilen Strategien fahren, dann wird der ökologische Fußabdruck erfunden von BP, um möglichst das Problem zu individualisieren und nicht und gleichzeitig zu verschleiern, dass da eigentlich ganz handfeste Unternehmensinteressen dahinterstehen.
Mhm. Ja.
Und gleichzeitig ist es ja eben, dafür bin ich auch zutiefst überzeugt, eben doch wahr, dass es auf das Verhalten jedes Einzelnen ankommt.
Ja, auch. Mhm. Aber ich finde auch, die Unternehmen sind auch in der Pflicht.
Natürlich,
wir sind einfach jetzt an dem Punkt, da müssen alle so viel handeln wie möglich. Politik, Wirtschaft und Menschen, und also Privatmenschen. Und dann kriegen wir es auch hin. Da bin ich echt überzeugt von. Weil im Moment leben wir wirklich noch in einer schönen Umwelt. Ne? Das ist, glaube ich, auch ein bisschen Teil des Problems, dass wir es noch nicht so stark wahrnehmen. Wir haben halt ab und zu diese Extremwetter. Man merkt das auch wirklich, wenn es im Sommer sehr heiß ist, dann spenden mehr Leute. Sofort da der Effekt. Aber sonst kriegen wir es halt noch nicht so viel mit. Ne? Also man kriegt schon ein bisschen mit, dass irgendwie weniger Insekten auch unterwegs sind und so. Aber irgendwie, das geht halt auch so schleichend. Das ist, glaube ich, auch, ich glaube, das ist ja auch eine große Herausforderung an uns Menschen einfach jetzt, dass wir das hinbekommen, so ein bisschen abstrakter zu denken und eben auch langfristiger zu denken und dafür auch Sachen umzustellen, Gewohnheiten umzustellen, unser Geld für andere Sachen auszugeben. Ja,
ja, und jetzt nennst du mit leichter Hand lauter Dinge, in denen wir eben wirklich nicht gut sind.
Ja.
Langfristig uns zu orientieren, abstrakt zu denken, die Sachen, die wir verdrängen, denen irgendwie ins Auge zu schauen.
Mhm.
Unter anderem deswegen finde ich das Modell so elegant zu sagen, denn dann packen wir das System eben da, wo wir tatsächlich reinkommen und schreiben eine Zeile mehr in die Excel-Tabelle. Und schon kommen wir zu anderen Ergebnissen, die auch wiederum handlungsleitend sind. Das finde ich schon wirklich einen eleganten Hebel.
Ja, und es funktioniert, ne? Das ist halt das Schöne.
So, und wieso gehst du jetzt morgen Bäume pflanzen?
Ja, das ist der andere Teil, den wir machen. Am Anfang, als ich die Idee hatte dafür, da wollte ich wirklich was gründen, was nicht nur ich toll finde, sondern eben andere auch. Dann habe ich ganz viele Umfragen gemacht und halt einfach so eine Frage, ne, wenn ich dir 10 Euro gebe für den Klimaschutz, was würdest du machen? Und habe Emissionshandel erklärt, das kam auch sehr gut an damals schon. Aber die Menschen haben eben gesagt, sie wollen gerne auch langfristig CO2 aus der Luft holen. Und das ist was wir langfristig machen wollen, weil eben die Tonne, die wir heute ausstoßen, die entfaltet ihre Klimawirkung über die nächsten Jahrzehnte. Es ist zum einen gut, weil es eben langsamer geht, aber zum anderen ist es auch so, dass wir halt noch sehr viele Altlasten haben, um die wir uns jetzt kümmern müssen. Und die müssen wir halt wirklich einfach aus der Luft holen. Und da ist das Effektivste immer noch ein Baum. Viel effektiver als all die Technologien, die jetzt erfunden wurden, wo das irgendwie aus der Luft gefiltert wird oder so. Und dann habe ich mir da auch wieder überlegt, wie können wir das gut umsetzen, sodass es auch sicher ist, dass wirklich der Impact, den wir erzeugen, auch langfristig bleibt. Und da haben wir uns dann für Deutschland entschieden, weil Deutschland hat sehr strenge Gesetze. Wenn hier einmal Fläche in Waldfläche umgewandelt wurde, dann muss die als Waldfläche erhalten bleiben. Also das Gesetz ist so designt, dass die Gesamtwaldfläche nur zunehmen kann in Deutschland. Und genau das machen wir. Wir sorgen dafür, dass die Gesamtwaldfläche zunimmt. Also mit den Spendengeldern.
Flächen, die Stand heute kein Wald sind,
ja,
zu Wald.
Genau.
Und zwar im Verwaltungsakt-Sinne.
Ja. Ja, muss alles von den Behörden genehmigt werden.
Ich erkenne ein Muster. Die Macht der Verwaltungsakte zu nutzen.
Ja. Ja, genau. Wir arbeiten mit den Systemen zusammen, die da sind.
Ja.
Und dann können wir halt wirklich sicher sein, dass die Spendengelder, die wir bekommen haben und diesen Impact, den wir dadurch erzeugt haben, dass der zum einen zusätzlich ist und zum anderen wirklich auch langfristig erhalten bleibt. Also wir pflanzen dann neue Mischwälder da drauf auf diese Flächen, die dann jetzt aber Waldfläche sind. Und selbst wenn dann irgendwas mal passiert, Sturm oder so, die müssen halt wieder aufgeforstet werden. Das wissen wir. Und da werde ich dann oft gefragt, ob wir nicht ein Flächenproblem haben, aber das haben wir nicht. Also über 50% der landwirtschaftlichen Fläche wird im Moment für Tierfutteranbau benutzt. Und wenn wir halt weniger Fleisch essen, dann brauchen wir auch weniger Fläche für dieses ganze Tierfutter. Und das ist halt, das sind auch die Flächen, die wir jetzt bepflanzen. Also wir haben jetzt eine große Fläche bepflanzt, wo eben vorher Tierfutter angebaut wurde. Und das ist halt ganz schön, da können wir so ein bisschen auch die Vergangenheit wieder rückgängig machen.
Und ihr kauft das Land dafür oder wie sieht das aus?
Nee, wir arbeiten mit den staatlichen Stellen zusammen. Also das sind die staatlichen Stellen, die dann das Land kaufen und wir finanzieren die Erstaufforstung. Weil sobald es eben umgewandelt wird, muss es dann aufgeforstet werden und da beschleunigen wir es. Aber wir wollen gerne, dass das Land in staatlicher Hand bleibt, weil das eben, dann fließt es wieder zurück an die Gemeinschaft.
Das heißt, eure idealen Partner sind im Grunde die Sachbearbeiter in der örtlichen, wie heißt so eine Waldbehörde? Keine Ahnung, es gibt wahrscheinlich irgendwie ein Amt für Forstwirtschaft oder sowas.
Ja, da stecke ich selber auch gar nicht so drin. Wir haben einen ganz, ganz tollen Mitarbeiter, der kennt sich da super aus, der hat das auch studiert. Und der ist da in Kontakt mit den ganzen, ich glaube, Forstbehörden oder so. Und die sind immer wahnsinnig freundlich. Also ich finde das wirklich toll. Also das ist schön, die Menschen dann kennenzulernen. Ich freue mich auch schon auf morgen. Aber der organisiert das alles und kümmert sich darum und so. Und es ist schon sehr aufwendig und man muss natürlich auch hinterher sein und so.
Naja, ich kann mir das schon vorstellen. Ich kenne ein paar Menschen, die beruflich mit Wald und Holz zu tun haben. Und wenn man oft mit diesen sehr langlebigen Strukturen zu tun hat und der Natur beim Wachsen zuschaut und wenn man von Anfang an weiß, ich mache jetzt hier Dinge und 2 Generationen nach mir wird jemand einen Effekt deswegen haben. Mhm. Ich glaube, das ist wahnsinnig gut für die eigene geistige Gesundheit.
Ja. Das hat auch wieder diesen langfristigen Charakter und dass man eben was macht für die nächste Generation.
Ja, ja, ich glaube, ein Forstwirt, egal welche politische Couleur er sonst noch hat, dem muss man nicht erklären, was Nachhaltigkeit ist und wie das funktioniert. Ich meine, da kommt ja der Begriff auch her, der Nachhaltigkeit, wie wir ihn benutzen.
Ja.
Interessant. Interessant. Und packst du dann selber mit an? Also,
ja, ich pflanze auch immer ein paar Bäume. Ich finde das auch total das schöne Gefühl, dass man da so einen Baum gepflanzt hat, der dann wachsen kann und so. Ich gärtner auch total gerne. Das ist einfach schön, so mit der Natur zusammenzuarbeiten.
Außer, dass wir jetzt sagen, wer also Omas Erbe noch nicht direkt verplant hat, könnte es hierhin umleiten. Also sozusagen dem Appell, wir könnten doch mal ein paar Emissionsrechte kaufen. Wenn du dir jetzt was wünschen könntest, um diesen Prozess weiter zu beschleunigen, was würdest du tun?
Also ich würde mir wirklich wünschen, dass zum einen sehr viel weniger Emissionsrechte rausgegeben werden von der Politik und dass zum anderen wirklich alle Sektoren mit reinkommen. Mein größter Wunsch wäre eigentlich, dass die Politik die Rahmenbedingungen so ändert, dass es schon 1,5 Grad konform ist.
Und dafür müssen wir, wenn ich es richtig verstanden habe, aus unserem Gespräch im Grunde das System nicht neu erfinden, sondern nur ein paar Schrauben einfach 3 Runden weiterdrehen.
Ja, genau.
Das geht ja.
Genau, also das machen wir jetzt halt, solange es die Politik nicht macht.
Alles klar. Ja. Wo man euch findet, wie das alles aussieht, ist selbstverständlich in den Shownotes verlinkt. Wer, wie gesagt, noch liquide Mittel zu vergeben hat, nein, ich will das gar nicht, überhaupt nicht ins Lächerliche ziehen, ganz im Gegenteil. Ich finde zum Beispiel diesen Ansatz, den eigenen Fußabdruck auf diese Art und Weise nicht nur zu kompensieren, sondern in gewisser Weise ja zu eliminieren, den finde ich geradezu brillant. Ich kann dazu nur einladen und du wahrscheinlich auch, jedenfalls. Und ich hatte dich eingeladen und sage dir danke für deine Zeit. Danke, war mir ein großes Vergnügen.
Mir auch. Also ein tolles Gespräch. Vielen Dank.
Sie hörten Karls Zukunft der Woche. Ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.